ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte in diesem Podcast ist der frühere NATO-General Erhard Bühler, heute aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Und wie in der letzten Folge angekündigt, verlassen wir heute mal das Kriegsgeschehen in der Ukraine und schauen ausschließlich auf den Iran-Krieg. Dazu haben wir viele Fragen bekommen, insbesondere zum Thema Völkerrecht. Sprich zur Frage, ob dieser US-israelische Angriff oder die Angriffe völkerrechtlich gedeckt waren oder nicht. Herr Bühler hat sich ja dazu schon mal in der vergangenen Woche geäußert. Mit den entsprechenden Reaktionen von Hörerinnen und Hörern. Ich würde die mal in drei Kategorien einteilen wollen. Die einen, die stimmen Ihnen zu, Herr Bühler. Die anderen sind überhaupt nicht Ihrer Meinung. Und in die dritte Kategorie würde ich mal Zuschriften packen, die möglicherweise Ihre Äußerungen missverstanden haben, Ihnen etwas entnehmen, das Sie so nicht gesagt haben. Beispiel vielleicht nur mal als kurzer Einstieg für diese Folge, wenn jetzt Hörer meinen, herausgehört zu haben, dass sie diese Angriffe, diesen Krieg für völkerrechtlich gedeckt halten, dann ist das falsch. Und wenn Hörer meinen, dass sie diesen Krieg für völkerrechtlich nicht zulässig halten, dann liegen die eigentlich auch falsch. So habe ich das zumindest Ihren Aussagen entnommen. Ich konnte mir das ja nur aus der Ferne anhören. Ist das erstmal so korrekt?
Ja, ich glaube, das ist korrekt. Ich habe zum Ausdruck gebracht, dass ich durchaus einige Tage mit mir gerungen habe, um mir eine Meinung zu bilden. Ich habe vorschnelle Festlegungen, nachdem dieser Krieg ein Bruch des Völkerrechts ist, abgelehnt. Gleichzeitig habe ich begründet, warum ich die These eines Präventiv- oder Präemptivschlages als Begründung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht teilen kann. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn man sich die These zu eigen macht, dass dieser Krieg nicht am 28.02. begonnen hat, sondern schon seit langem andauert. Ein Krieg, in dem Israel sein Selbstverteidigungsrecht wahrnimmt, gegen eine Bedrohung der vom Iran gesteuerten Stellvertreter, also der Hamas, der Hisbollah und der Houthi-Milizen und dem Iran selbst, der ja seit den 80er Jahren die Vernichtung Israels als Staatsziel hat. Also insofern habe ich mich sehr differenziert ausgedrückt, was angesichts, glaube ich, der Komplexität des internationalen Völkerrechts auch angebracht ist. Also hier verbieten sich Schnellschüsse und da mag sein, dass das eine oder andere nicht so aufgenommen worden ist, wie ich mir das eigentlich gedacht habe.
Okay, dann wollen wir gleich jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich will zu Anfang aber mal eine grundsätzliche Frage stellen. Vielleicht empfinden Sie die auch als zu provokativ. Schauen wir mal. Also, mich interessiert, ob es eigentlich überhaupt noch Sinn macht, darüber zu diskutieren, ob irgendetwas völkerrechtlich okay war oder nicht. Weil es hält sich doch im Zweifel eh keiner mehr ans Völkerrecht. Oder es interessiert die Parteien, die da beteiligt sind, schlicht überhaupt nicht. Zumindest dann nicht, wenn sie meinen, dass sie ihren politischen Ziele viel besser ohne Beachtung des Völkerrechts durchsetzen können. Ist also das alte Völkerrecht, sage ich es mal, nicht mittlerweile obsolet?
Nein, das internationale Recht ist ja in vielen Ländern, gerade im Westen, in die nationale Gesetzgebung eingeflossen. Und von daher ist es ein nationales Gesetz, das auch zu beachten ist. Das ist im Übrigen auch in Amerika so. Und es berufen sich ja viele auf das Völkerrecht. Also Putin zum Beispiel, der sagen ließ, dass der Angriff auf den Iran ein grober Verstoß gegen das Völkerrecht ist. Ausgerechnet er sagt das. Der israelische Präsident, der das Vorgehen Israels gegen den Iran und seine Proxys, seine Stellvertreter mit dem Recht auf Selbstverteidigung begründete, um nur zwei zu nennen. Also das Völkerrecht ist schon noch, nicht in aller Munde, aber es wird ja zumindest schon mal genannt. Und ja, das Völkerrecht und insbesondere das humanitäre Völkerrecht, also das Jus in Bello, das Recht im Krieg, wird heute mehr als in den Jahrzehnten zuvor mit Füßen getreten. Das stimmt auch, insbesondere von Russland. Und es gibt auch Völkerrechtsbrüche von einigen Staaten in Asien, in Afrika, insbesondere im Sudan. Es gibt gute Gründe zu fragen, ob Israel den völkerrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der immer dazugehört, auch im Kampf gegen die Hamas beachtet hat. Es gibt Fragen hinsichtlich des Einsatzes des US-Militärs in Venezuela und so weiter und so fort.
Aber
das darf uns, ja, vielleicht ein Gedanke noch, das darf uns nicht dazu verführen, zu sagen, das Völkerrecht sei obsolet. Wir müssen immer wieder die Diskussion suchen und nicht zurückweichen vor einigen, die das behaupten. Wir müssen fest zu den Grundsätzen des Zusammenlebens der Staaten und Völker stehen. Das ist meine persönliche Auffassung.
Aber wir sind uns doch einig, dass jetzt Israelis und auch Amerikaner und vielleicht auch andere, weil die halt nicht lautstark den Mund aufmachen, dass die dem Völkerrecht einen Bärendienst erweisen. Also wenn sie beispielsweise nicht mal versuchen, auch wenn sie wissen, dass sie es eh nicht durchbekommen würden, aber wenn sie nicht mal versuchen, die Institutionen anzurufen, sprich UN-Sicherheitsrat, die einen solchen Militärschlag, wie sie ihn gestartet haben, quasi genehmigen können, wenn sie also nicht mal versuchen, eine Resolution dafür durchzubekommen, oder ist der Versuch an mir vorbeigegangen?
Ich glaube, da sind wir uns nicht einig. Es gibt ja eine Vielzahl von Resolutionen des Sicherheitsrats, die ein Verbot von Nuklearwaffen im Iran zum Inhalt haben. Aber es ist richtig, es gibt keine, die Gewalt autorisiert hat, um dies auch durchzusetzen. Es gibt Sanktionen, ja, aber eben keine Autorisierung der Gewalt. Und eine solche ist, wie Sie richtig sagen, zurzeit auch nicht erreichbar. Russland, vermutlich auch China, würden eine solche Resolution nicht mittragen. Aber eine solche Resolution ist auch nicht notwendig, wenn es um das Selbstverteidigungsrecht der Staaten geht. Und auf ein solches beruft sich eben auch Israel grundsätzlich zu Recht, wenn man die Verhältnismäßigkeit beachtet, da kommen wir später vielleicht noch drauf. Also das Selbstverteidigungsrecht der UN-Charta muss nicht durch eine Resolution in Kraft gesetzt werden, sondern das besteht.
Aber ob Selbstverteidigung war, ist dann sicher eine Frage des Standpunktes. Ich will trotzdem nochmal nachfragen, es spricht doch aber einiges dafür, dass sich die US-amerikanische Führung wirklich einen Teufel ums Völkerrecht schert. Also wenn ich sowas vorhätte und mir das Völkerrecht wichtig ist, dann überlege ich mir doch eine gute Begründung. So, was haben wir aber gesehen? Also fast eine Art Kakophonie an Begründung. Also mal war es das, mal war es was anderes. So deutet vieles darauf hin, dass man irgendwann einfach gemacht hat, was man wollte und dann jetzt im Nachhinein versucht, irgendwelche Begründungen zu finden, die das Vorgehen legal erscheinen lassen.
Also da sind wir uns wieder einig. Also die Begründungen waren nicht stringent, sie waren widersprüchlich. Aber es ist wahrscheinlich in jeder populistischen Regierung so, dass Populisten und ungebildete Staatsführer einfache Begründungen brauchen, damit sie auch von ihren Wählerklientel verstanden werden. In Amerika ging der Schuss allerdings nach hinten los, wie wir gesehen haben. Selbst ausgemachte Fans dieser MAGA oder MEGA Bewegung sind gegen diesen Krieg, wie auch der Großteil der amerikanischen Bevölkerung. Also es ist schon ein Stück weit Kommunikation in der Spitze, die das etwas übersichtlich macht, was man eigentlich an Zielen hat und was eigentlich die völkerrechtliche Begründung ist. Ich bin mir aber sicher, dass in den Dokumenten des strategischen, operativen Plans eine ausführliche Ableitung hinsichtlich der völkerrechtlichen Zulässigkeit drin steht. Aber das ist wahrscheinlich zu komplex, als dass man das nach außen hin auch dann durch Trump kommunizieren lässt, der ja doch von Gefühlen und schnellen Eingebungen in seinen Pressegesprächen dort lebt.
Ich will nur mal kurz festhalten, weil ich kurz aufgehorcht habe. Sie haben von Populisten und ungebildeten Staatsführern gesprochen. Okay, das fand ich durchaus bemerkenswert. Aber ich will beim Stichwort Plan mal noch kurz nachfragen bei dieser Gelegenheit. Erkennen Sie denn eine Strategie der Amerikaner und Israelis bei diesem Krieg? Also so wie Sie wahrscheinlich gelernt haben, wie eine Strategie auszuarbeiten ist?
Also Sie wollen ja nicht mir widersprechen, wenn ich da sage, ungebildet. Also ich sehe da keine Bildung dabei.
Ich habe hab da keinen Anlass zu widersprechen, okay. Keine Sorge.
Okay.
Aber kommen wir zur Strategie, ne?
Aber Okay, kommen wir zur Strategie. Also man kann sicher eine Militärstrategie erkennen. Die operativen Ziele waren und sind die Ausschaltung der iranischen Luftverteidigung als Schritt 1. Der ist mittlerweile größtenteils erreicht. Die Zerstörung des Nuklearpotenzials, das ist für mich noch offen. Die Reduzierung des Raketenpotenzials, das dauert noch an, obwohl da auch schon viel erreicht ist. Die Schwächung des Militärapparats insgesamt, das dauert ebenfalls an. Und explizit der militärischen Kapazitäten, die über den arabischen Golf, dem Golf von Oman und der dazwischen liegenden Straße von Hormuz wirksam werden können, das dauert ebenfalls an. Die politischen Ziele sind weniger klar, insbesondere wenn es um den Regierungswechsel geht. Die Amerikaner haben sicher ein Konzept, die operativen Ziele zu erreichen, aber sie haben keine Strategie, ihre politischen Ziele zu erreichen, weil sie so unklar formuliert sind. Wir hatten gerade darüber gesprochen. Jeder militärischen Aktion muss aber ein politischer Zweck vorgesetzt sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann taumelt man von einer Militärstrategie zur anderen, ähnlich wie es damals in Afghanistan war. Sie werden sich erinnern. Ein Regierungswechsel, wie es zeitweise von Trump ins Spiel gebracht wurde, würde eine ganz andere Militärstrategie fordern. Mit Marine- und Luftstreitkräften ist das nicht zu machen. Schon um das hohe Risiko zu verhindern, dass der Iran im Chaos versinkt.
Ich würde gleich nochmal zum Völkerrecht zurückkommen, Herr Bühler. Ich habe aber nochmal drüber nachgedacht, über die ungebildeten Staatsführer. Mir ist das deswegen so aufgefallen, weil das ja irgendwie eigentlich so, naja, so ein bisschen außerhalb der Freundlichkeit und der Zurückhaltung ist, die Sie bei solchen Sachen sonst immer an den Tag legen.
Naja, gut, man lernt ja auch nicht aus. Das gibt sie eben, muss man sagen, und es gibt sie leider auch in Amerika, wie ich von einem Mann, der es wissen muss, gelernt habe persönlich, den ich auch sehr schätze und dem ich auch vertraue und der die Person seit vielen Jahren kennt. Mhm. Und von daher sind mir da die Augen schon aufgegangen.
Mhm. Okay, aber ich wollte ja eigentlich zum Völkerrecht zurückkommen, auch nochmal eher grundsätzlich. Sie würden mir doch aber bestimmt auf jeden Fall zustimmen, dass das aktuelle Völkerrecht, also dass die Institutionen dafür den Stand der Welt widerspiegeln, den es zum Zeitpunkt ihrer Einrichtung gab. Also Mitte des vorigen Jahrhunderts, Stand 1945. Aber es hat sich doch seither wirklich so viel getan auf dieser Welt, aber das Völkerrecht und die Institutionen sind nicht wirklich angepasst worden.
Ja, das stimmt nur teilweise. Also die Architektur des Sicherheitsrats spiegelt die Lage nach dem Zweiten Weltkrieg wieder. Reformbemühungen sind ja immer wieder gescheitert. Aber im Völkerrecht selbst hat sich doch Entscheidendes auch getan. Und das sollte man nicht vergessen, auch was die Regeln im Krieg angeht, also die Fortentwicklung des humanitären Völkerrechts. Das ist schon ein Riesensprung gewesen und der hat erst stattgefunden in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts.
Dann wollen wir uns mal der strittigen Frage etwas nähern. Sie haben in der vorigen Woche für eine gewisse Langsamkeit in der Bewertung plädiert, ob dieser Krieg gegen den Iran völkerrechtlich gedeckt ist oder nicht. Warum?
Das habe ich zwar nicht als Langsamkeit bezeichnet, aber ich habe vor Schnellschüssen gewarnt. Es ist nun mal so, dass man erstmal einen Sachverhalt kennen muss, bevor man etwas juristisch beurteilt. Ich glaube, studierte Juristen wissen das. Wenn man also das Urteil bereits Stunden nach dem Vorfall kennt, bevor eine gründliche Untersuchung und Beweisaufnahme stattfinden kann, dann entspricht das auch nicht rechtlichen Grundsätzen. Und das Völkerrecht ist eben noch viel komplexer als nationale Gesetzgebungen. Und deshalb habe ich mich schon gewundert, dass einige Experten schon am Samstagmorgen gesagt haben, der Angriff auf den Iran war völkerrechtswidrig.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Völkerrechtsexperten, die sich relativ zeitnah zum Beginn der Angriffe festgelegt haben, die gemeint haben, dass diese Angriffe gegen das Völkerrecht verstoßen. Dass so viele Professoren und Experten zu vorschnellen Urteilen neigen sollen, das erscheint mir dann aber doch ein bisschen fragwürdig.
Wenn Sie das fragwürdig nennen, dass sich jemand differenziert ausdrückt, ich meine, das ist Ihre Sache. Ich habe mit dem Selbstverteidigungsrecht Israels in dem Krieg argumentiert, der nicht erst nach dem 28.02. begonnen hat. Ich will das nicht wiederholen. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass das Ayatollah-Regime des Irans schon in den 80er Jahren das Ziel der Vernichtung Israels verkündet hat. Und das kann man wohl im Rückblick sagen, die Voraussetzungen dafür in langen Linien gelegt hat. Mit der Aufstellung, der Ausrüstung, der Anleitung, der militärischen Führung, der Terrororganisationen, der Stellvertreter des Irans, der Proxys, wie sie im Englischen auch heißen, mit dem von langer Hand geplanten Nuklearbewaffnungsprogramm und immer wieder auch durch Angriffe der Stellvertreter und letztlich des Irans selbst. Ich erinnere an den massiven Raketenangriff auf Israel im letzten Jahr durch den Iran. Und ich habe gesagt, dass diese Begründung die ist, der ich mich heute am ehesten anschließen kann.
Sie sind rhetorisch natürlich auch geschult, habe ich jetzt gerade wieder gemerkt, weil ich habe nicht, beziehungsweise Sie können einem auch die Worte Bunde rumdrehen. Ne? Also ich habe ja nicht, ich hab ja nicht als fragwürdig bezeichnet, dass man sich differenziert äußert, sondern ich habe gesagt, dass es mir fragwürdig erscheint, dass so viele Professoren und Experten, die sich relativ zeitnah äußern, dass man dann sagt, irgendwie, die sind vorschnell. Also das habe ich als fragwürdig bezeichnet. Und das okay. Und dass bei den ganzen Professoren eine Art Reflex auftritt, amerikanische Angriffe zu verurteilen, scheint mir auch ziemlich unwahrscheinlich. Aber immerhin ist unser Eindruck hier in der Redaktion, dass es eine deutliche Mehrheit gibt, die sagt, dass das alles eben nicht in Ordnung ist. Haben Sie da eine andere Wahrnehmung?
Ich meine, das mag ja sein. Aber es ist ja auch gut, dass es verschiedene Meinungen gibt. Nun haben Sie die vielen Professoren genannt, die die amerikanischen Angriffe beurteilen. Bestimmt kommen jetzt in der nächsten Frage auch ein paar andere zu Wort, die das nicht so sehen, oder? Also zum Beispiel auch unsere Hörer, die mir zugestimmt haben beim letzten Mal. Aber wie auch immer, was Ihre Reaktion angeht, die ich im Übrigen sehr schätze, wenn die sagen, dass, so hatten Sie es ja ausgedrückt, eben nicht alles in Ordnung ist, dem kann ich mich anschließen. Da ist nichts in Ordnung, weil es nicht zu Ende gedacht ist, weil es keine vernünftige Strategie gibt, aber auch keine nachvollziehbare Kommunikation einer vernünftigen Begründung, warum dieser Krieg jetzt beginnen sollte. Ich habe mir diese Frage nicht leicht gemacht, die Frage jetzt des Völkerrechts, die jetzt nichts mit diesen Fragestellungen zu tun hat, die ich gerade genannt habe. Ich habe viele kontroverse Gespräche geführt, auch mit Völkerrechtlern, und habe mir dabei meine Meinung gebildet, zu der ich auch stehe. Es gibt im Übrigen auch Völkerrechtler, die mich in meiner Meinung unterstützen, beziehungsweise die von sich aus, ohne dass sie wissen, dass ich die gleiche Meinung habe, das von sich aus sagen. Also ich bin da nicht irgendwie alleingestellt.
Na, dann schauen wir mal auf die möglichen Gründe für einen solchen Krieg. Also Gründe, die vom Völkerrecht gedeckt wären. Jetzt mit meinen Worten mal, man kommt einem möglichen unmittelbar bevorstehenden Angriff des Iran zuvor. Man führt also einen Präventivschlag. Zunächst mal die Frage, also wäre denn der Iran, ob seiner technischen Möglichkeiten und seiner geografischen Lage überhaupt sinnvollerweise in der Lage gewesen, einen direkten Krieg gegen Israel loszutreten?
Die Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Bedrohung bezeichnen wir als Präemptivschlag. Beispiel, der Iran hätte heute schon nukleare Bewaffnung. Der Iran würde seine Raketenabschussgeräte in Stellung bringen. Er würde seine Nuklearwaffen aus den Bunkern holen und er belädt die Raketen. Das verbunden mit einer zugespitzten Lage und der entsprechenden Rhetorik des Mullah-Regimes, das wäre eine unmittelbare existenzielle Bedrohung. Und das wäre dann auch eine völkerrechtliche Begründung für einen Präemptivschlag. Das ist aber hier nicht der Fall. Denn die Voraussetzung, dass sie Nuklearwaffen haben, in meinem Beispiel, die ist natürlich noch nicht gegeben. Ein Präventivschlag im völkerrechtlichen Sinne begegnet einer Bedrohung in weiterer Zukunft. Hier ist die Beweisführung naturgemäß noch schwieriger. Und deshalb scheidet auch dieser Punkt als Begründung für diesen Krieg nach heutigem Kenntnisstand für mich aus.
Also es gab auch keine Anzeichen, dass der Iran hätte zuschlagen wollen. Auch wenn sie natürlich nicht alle möglichen Geheimdienstinformationen haben. Das haben sie beim letzten Mal auch schon gesagt. Ich frage das deshalb, weil es ja vor 4 Jahren alle möglichen Zeichen auch ganz öffentlich dafür gab, dass Russland einen Krieg beginnen würde. Man hat nur nicht dran geglaubt oder nicht dran glauben wollen. Jetzt gab es keine besonderen öffentlichen Anzeichen, aber an die Anzeichen, die es nicht gab, hat man irgendwie geglaubt oder glauben wollen. Das ist ja schon ziemlich seltsam.
Also nochmal eine Begründung für einen Präventiv geben die Fakten nicht her. Für einen Präventivkrieg schon eher, wenn man berücksichtigt, dass das iranische Regime bereits 450 Kilo Uran zu 60% angereichert hat. Wenn man berücksichtigt, dass über Jahre hinweg Raketen mit immer größerer Reichweite entwickelt haben und auch mengenmäßig immer mehr Raketen und Drohnen anhäufen. Raketen, die bereits heute mit noch allerdings geringen Stückzahlen Mitteleuropa bedrohen können. Aber auch hier ist die Beweislage heute noch dünn und deshalb ist auch die Begründung Präventivkrieg auf dünnem Eis gebaut.
Okay. Dann hatten Sie angeführt, dass es auch die Möglichkeit gäbe, die Auseinandersetzung im Nahen Osten zwischen dem Iran und seinen Gehilfen, also Hisbollah, Hamas, die Auseinandersetzung mit Israel als Krieg anzusehen, der schon längst vor Jahrzehnten begonnen hätte und in dem man nun quasi zurückschlagen würde. Und wenn man das so interpretieren würde, dann sei es möglicherweise völkerrechtlich in Ordnung, dass die Israelis und Amerikaner angreifen. Ich habe das jetzt mal mit meinen Worten wiedergegeben, was bei mir hängen geblieben ist. Sie dürfen mich da gerne korrigieren. Aber ist so eine Begründung, Herr Bieber, muss ich ganz ehrlich fragen, ist so eine Begründung nicht an den Haaren herbeigezogen und doch ein bisschen abenteuerlich?
Nein, ich sagte ja, ich bin ja nicht der Einzige, der diese Begründung heute mittragen könnte. Es sieht ganz anders aus, wenn man die vielen Angriffe auf Israel und andere Staaten, auch auf US-Basen, auf Schiffe in den letzten Jahren als fortgesetzte Kriegshandlung sieht. Durch die Stellvertreter des Irans, durch die Terrororganisationen und Milizen und den Staat Iran selbst. Ein Kriegszustand kann auch fortbestehen, wenn gerade mal nicht geschossen wird. So eindeutig beendet wird ein Krieg mit der Kapitulation einer Kriegspartei oder einem Friedensschluss. Weder das eine noch das andere hat es im israelisch-iranischen Verhältnis gegeben, seit der Iran sein Staatsziel verkündet hat. Und das haben ja führende Vertreter, einschließlich des obersten Führers, wiederholt zur Eliminierung und Zerstörung Israels aufgerufen. Wenn man das so betrachtet, dann befindet sich Israel in einem andauernden Kriegszustand, in der es von seinem Selbstverteidigungsrecht nach UN-Charta Gebrauch machen kann und andere Staaten wie die USA können dabei helfen. In einem solchen Fall gilt das völkerrechtliche Gewaltverbot nicht, denn nochmal, das Selbstverteidigungsrecht ist ein gegebenes Recht, das dann einsetzt, wenn man angegriffen ist oder beziehungsweise wenn man sich im Krieg befindet. Also von daher nochmal, das ist weder an den Haaren herbeigezogen, noch, wie haben Sie es genannt?
Abenteuerlich.
Noch abenteuerlich, genau.
Ja. Ich meine, der Iran hat Israel doch nicht den Krieg erklärt. Das sind politische Aufrufe sozusagen, Israel zu zerstören oder irgendwas, politische Aufrufe. Es gab ja keine Kriegserklärung. Und man kommt doch dann, deswegen auch kein Friedensschluss, man kommt doch dann schnell in den Geruch, dass man sich die Wahrheit irgendwie zurechtbiegt. Also ich will mal nur kurz die Mail eines recht aufgebrachten Hörers zitieren. Zitat also jetzt, ich finde es absolut unhaltbar, dass der MDR und noch mehr der General wiederholt völkerrechtlich klar illegale Angriffskriege rechtfertigen von Serbien über Libyen, Irak, Syrien bis zu Gaza, Venezuela und Iran. Das ist immer und immer wieder Doppelmoral in Reinform. Der General sollte sich entschuldigen und das Wort Völkerrecht nie wieder in den Mund nehmen. Ausrufezeichen. MFG Ahrens. Zitat Ende. Steht doch wirklich nur Arend Stone da. Auch aus der Mailadresse ist da kein vollständiger Name ersichtlich. Ist ja aber auch egal. Es gab noch eine Reihe anderer Mails, die im Ton deutlich freundlicher waren, aber im Prinzip in der Sache dasselbe gesagt haben. Meine Einleitung will ich noch mal kurz in Erinnerung rufen. Man kommt da möglicherweise in den Geruch, sich Wahrheit zurechtzubiegen. Wie reagieren Sie darauf?
Also da brauchen Sie keine Angst zu haben, da biege ich mir nichts zurecht. Auf der anderen Seite können wir, Herr Arends, auch kein kriegsgeschichtliches Seminar jetzt veranstalten zu den genannten Kriegsschauplätzen, wobei ich da durchaus was sagen könnte zum Kosovo-Krieg, Sie nennen es Serbien. Ich könnte durchaus was sagen zu Libyen, zum Libyen-Krieg, zu beiden Kriegen könnte ich was sagen, zur Schutzverantwortung, die auch im Völkerrecht niedergelegt ist seit 2005. Ich könnte was sagen zu Syrien und der Rolle Russlands, die sie dort gespielt haben, bei der Verbringung von Fassbomben und dergleichen. Ich könnte was sagen zum Gaza, und da kommt der Deisinger nachher noch mal drauf. Zu Venezuela habe ich mich ähnlich differenziert ausgedrückt, wie ich es jetzt gerade zum Iran gesagt habe. Also, und bitte nicht verwechseln, wir werden jetzt hier Fragen von Herrn Deisinger gestellt und von unseren Zuhörern, die ausschließlich eine völkerrechtliche Bewertung eines Krieges darstellen. Das hat mit einer moralischen Bewertung, einer politischen Bewertung, einer militärischen Bewertung erstmal nichts zu tun. Das sind rein juristische Fragen. Nun bin ich auch kein Völkerrechtler, aber ein Anwender des Völkerrechts, insbesondere des kleinen Teils, des militärischen Teils des Völkerrechts seit vielen Jahren. Und da bin ich schon geschult, bin zwar kein Jurist, so wie ich es gerade genannt habe, kein Völkerrechtler, aber eben einer, der es gewohnt ist, mit den Regularien des Völkerrechts umzugehen.
Aber eine Sache, die ich dazu vielleicht noch nachfragen muss, Herr Bühler, inwieweit fühlen Sie sich denn da möglicherweise in einer Art Zwangslage? Also ich meine, die Bundeswehr, die NATO war und ist ihr Leben. Sie sind durch und durch Transatlantiker. Man könnte sich vielleicht schon vorstellen, dass Sie es eigentlich innerlich zerreißen würde, wenn Sie das Gefühl hätten, sagen zu müssen, dass das, was Israelis und Amerikaner hier machen, ein Kriegsverbrechen sei. Also ganz grundsätzlich, weil Sie diesen Krieg begonnen haben. Und dann denkt man sich, ja, vielleicht sagt der General das deswegen nicht.
Also, keine Angst, Herr Deisinger. Ich bin nicht in einer Zwangslage und ich werde mich auch nicht in eine Zwangslage freiwillig begeben. Also, insofern kann ich schon unabhängig denken. In der letzten Woche habe ich zum Beispiel, da waren Sie in Ihrer Freizeit, da habe ich zum Beispiel mir den amerikanischen Verteidigungsminister Hegseth vorgenommen und ihn massiv kritisiert, nicht zum ersten Mal. Aber das wird dann gerne überhört. Aber es ist eben so, dass man zu bestimmten Zeitpunkten eben das hört und das hören will. Genau das Gleiche, was Sie mir jetzt da unterstellen. Das gebe ich jetzt zurück. Man muss eben die breite Meinungsvielfalt sehen und auch nicht nur einen Ausschnitt. Und deshalb finde ich es ein bisschen hart, dieses Urteil, die unser Hörer Arends hier fällt. Aber es macht mir nichts aus. Ich habe da ein gutes Gewissen, dass ich da mir meine Meinung nach bestmöglichst gebildet habe, und ich akzeptiere auch, dass andere Meinungen haben.
Aber Sie haben schon registriert, dass ich Ihnen nichts unterstelle. Ich habe nur eine Frage gestellt.
Okay.
Und dann spielen ja auch ganz konkrete mögliche Kriegsverbrechen eine Rolle. Dafür mal vielleicht die Mail von Andreas zitiert, den Nachnamen sollen wir nicht nennen. Da ist eine Formulierung drin, über die sicher mancher stolpert, aber ich lese die bewusst mit vor, weil es bei diesem Thema ja bei vielen offenbar wirklich sehr emotional zugeht und ich das natürlich auch nicht verwässern will. Zitat also: Aufgrund der zahllosen Kriegsverbrechen, die die USA gemeinsam mit Israel im Iran verüben, stelle ich mir folgende Frage: Ist das US-Militär ein Mord- und kriegslüsterner Haufen Ja-Sager? Sie haben hunderte Kinder mit ihren hochpräzisen Bomben getötet, iranische Kriegsschiffe ohne Vorwarnung versenkt. Und die Begründung für all das: Trump hat ein Gefühl, basierend auf Fakten, dass der Iran eine Bedrohung für die USA darstellen könnte. Dafür gibt es laut Gang of Eight keine Hinweise. Zudem wurde dieser Krieg am Kongress vorbeigestartet. Meine emotionale Einschätzung: Das US-Militär inklusive der obersten Führung findet es geil, die Scheiße aus den IranerInnen rauszubomben. Ich sehe hier keine Menschlichkeit, keine moralischen Grenzen mehr. Wahrscheinlich gab es die auch nie. Vielleicht können Sie mich wieder einfangen und mir erklären, wozu dieser Angriff gut sein sollte und ob Sie ihn ohne Widerspruch ausgeführt hätten. Ich achte und schätze Ihre Meinung sehr. Mit besten Grüßen. Zitat Ende. Zwei Bemerkungen muss ich noch machen. Gang of Eight, damit nicht jeder nachschauen muss, kann ich kurz mal sagen, was da bei Wikipedia steht. Sie wissen das sicher noch genauer, Herr Bühler. Gang of Eight, deutsch Achterbande, ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für die 8 Mitglieder des US-Kongresses, die vom US-Präsidenten über CIA-Aktivitäten und verdeckte Operationen unterrichtet werden können, wenn eine Benachrichtigung der gesamten Geheimdienstausschüsse aus außergewöhnlichen Umständen, die die vitalen Interessen der Vereinigten Staaten betreffen, nicht gewünscht ist. So, das war Zitat von Wikipedia. Damit ist das kurz geklärt. Und die zweite Sache. Andreas schreibt von hunderten Kindern, die man mit hochpräzisen Bomben getötet habe. Ich nehme an, da geht es unter anderem um den Angriff auf eine Mädchenschule. Und dabei soll es ja fast 170 Tote gegeben haben, die meisten davon Schülerinnen. Und jetzt Sie, Herr Bühler.
Also in der Frage stecken natürlich mehrere Sachverhalte. Aber ich will es mal ganz kurz machen. Der erste Sachverhalt, der Weg in den Krieg. Also die völkerrechtliche Begründung dafür. Die Gang of Eight hat Trump widersprochen, dass der Iran eine Bedrohung für die USA darstellt. Damit hat man auch gleich die Präventivkriegthese abgeräumt, die wir eben diskutiert haben. Der zweite Punkt ist, in dem Krieg gibt es zahllose Kriegsverbrechen. Ich würde es mal vorsichtiger ausdrücken, weil wir das noch alles nicht wissen können. Es gibt Anzeichen für mögliche Kriegsverbrechen in diesem Krieg. Ja, da gehört das schreckliche Unglück mit den fast 170 Kindern im Iran dazu. Die Amerikaner haben dabei ein Lager der Revolutionsgarden mit Tomahawk-Marschflugkörpern angegriffen, mit mehreren. Die sind in der Tat sehr präzise. Die haben genau das getroffen, was sie treffen sollten, nämlich 6 Gebäude dieses Militärlagers. Nach amerikanischen Medien ist die Schule eins von diesen 6 Gebäuden. Sie ist ebenso präzise getroffen worden wie die anderen. Da gibt es Bilder im Internet. Ein Fehlschuss ist also auszuschließen. Nur stellt es sich eben heraus, das berichten auch amerikanische Medien, dass das Schulgebäude schon vor Jahren aus dem Lager ausgegrenzt wurde. Und zwar schon seit mehr als 10 Jahren. Das haben die Geheimdienste des Pentagon und die Zielplaner der amerikanischen Zentralkommandos nicht mitbekommen, haben also veraltete Zieldaten verwendet. So ist das bisherige Ermittlungsergebnis. Ein UNESCO-Sprecher hat von einer schweren Verletzung des humanitären Völkerrechts gesprochen. Das Ganze wird jetzt im Pentagon untersucht, um die Einzelheiten und die Verantwortlichen festzustellen. Ob das dann ein Kriegsverbrechen wird oder ob es einfach ein fahrlässiger Fehler in der Zielplanung war, der zu dieser Tragödie führte, das wird man sehen. Der dritte Punkt, Kriegsschiffe. Ja, also alle Kriegsschiffe, die in der Arabischen See und im Golf von Oman operieren und natürlich in der Straße von Hormuz, das sind natürlich Kriegsschiffe, die am Kampf teilnehmen. Also gehe ich davon aus, Sie meinen diese Fregatte, die bei Sri Lanka neulich getroffen worden ist durch einen Torpedo, der von einem Unterseeboot abgeschossen worden ist. Also eine Warnung gibt es da nicht. Wenn ein Kriegsschiff so schnell wie möglich in die heimischen Gewässer zurückkehrt, um dort an dem Krieg gegen die Amerikaner gegen Israel und auch die arabischen Nachbarn teilzunehmen, dann wird man da keine Vorwarnung geben. Das ist ein legitimes militärisches Ziel, auch wenn es sich nicht unbedingt in der Nähe des Irans befindet. Und viertens die Verantwortung der militärischen Spitze. Ja, das macht mir natürlich auch Sorge. Auch wenn ich das jetzt nicht so beschreiben würde, wie Sie es gerade gemacht haben, das geht mir schon zu weit. Aber es ist die Verantwortung der militärischen Spitze, eine Operationsplanung zu machen mit einer klaren Benennung der Risiken. Das ist bei uns nicht anders wie bei den Amerikanern. Das ist in der gesamten NATO so und wahrscheinlich auch über die NATO hinaus. Und es gibt Anzeichen, dass sich bei der militärischen Spitze mindestens Bedenken entwickelt haben hinsichtlich der Risiken, die dieser Einsatz mit sich bringt und wahrscheinlich auch bei dem zu erreichenden Endstate, so nennen die Amerikaner das, also das, den Endzustand der Operation. Also was will man eigentlich erreichen? Ich denke, dass sie keine Probleme haben mit der Zerstörung der Nuklearwaffen, keine Probleme haben mit der Zerstörung der Raketen, der Bekämpfung des iranischen Militärs, der Revolutionsgarden und des politischen Regimes, das ja jahrelang die Bevölkerung so unterdrückt und gepeinigt hat, dass viele auf die Straße gegangen sind und gejubelt haben, als der Tod des Mullah Khamenei veröffentlicht worden ist. Aber ich sag mal, die Risiken, die sind ja nicht von der Hand zu weisen. Ausdehnung des Krieges auf die gesamte Region. Dann die lange Vorbereitungszeit des Irans auf so einen Tag. Das war ganz sicher von ganz langer Hand geplant, wie man da sofort reagiert. Deshalb hat man die Entscheidungsautorität auf nachgeordnete Führungsebenen gelegt, so mit dem Auftrag, wenn uns was passiert, dann seid ihr diejenigen, die den Schlag dann ausführen müssen auf die Nachbarländer und auf Israel insbesondere, aber auch auf amerikanische Basis. Zweites Risiko, was passiert eigentlich danach? Wie ist die Lage im Iran? Was passiert da? Wird es da einen Regierungswechsel geben? Gibt es Unruhen, Bürgerkrieg oder Ähnliches? Das wird man sicher auch sehr intensiv untersucht haben, dort im amerikanischen Zentralkommando der Streitkräfte. Und dann natürlich auch die Fragen der Schließung der Straße von Hormuz, die Erhöhung der Öl- und Gaspreise, eine weltweite Wirtschaftskrise mit all den Sicherheitsrisiken. Auch das hat man sicher adressiert. Und letzter Punkt, man hat sicher adressiert auch die Munitionsknappheit, insbesondere bei den Flugabwehrraketen, bei den Raketen und auch bei den Marschflugkörpern der USA, die nach einem längeren Krieg dort eben nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen, wie die Amerikaner es brauchen. Letzter Punkt, was hätte ich gemacht? Das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, es ist aber seriös nicht zu beantworten, nicht aus dem Lehnstuhl heraus im Ruhestand. Das, glaube ich, kann man nur in einer Situation vor Ort entscheiden. Aber wir sind eben alle darauf trainiert, auch die Amerikaner in der Spitze, dass man etwas zu Ende denkt, wenn man eine Strategie entwickelt, wenn man eine Operationsplanung macht. Und wenn das Risiko zu hoch ist, wenn der Preis zu hoch ist, dann muss man das auch den politischen Auftraggebern sehr deutlich machen und der politischen Spitze sagen, was geht und was nicht. Sonst wird man seiner Verantwortung nicht gerecht, die man für seine Soldaten und auch sein Land hat.
Ich will noch ganz eine Frage, eine Sache noch ansprechen und dann müssen wir auch für diese Folge schon wieder zum Ende kommen. Bisher wieder, was mir so bei vielen Berichterstattungen und vor allem Bewertungen immer zu kurz kommt, das ist die Betrachtung auch der anderen Seite, also die Betrachtung und Bewertung dessen, was in dem Fall jetzt Israel tut. Ganz unbestritten, das Leid, das die Hamas am 7. Oktober 2023 verursacht hat, als sie hunderte israelische Juden umgebracht, entführt hat, Aber ob das dann wiederum all das rechtfertigt, was Israel im Gegenzug im Gazastreifen angerichtet hat, das hatten Sie schon angesprochen und haben vermutet, dass ich nochmal drauf zurückkomme. Also ob das rechtfertigt, das darf man doch auch stark bezweifeln. Aber solche Dinge muss man doch in die Gesamtbetrachtung auch mit einbeziehen.
Also es sind 1170 auf bestialische Weise ermordet worden. Ja. Es gibt ca. 250, ich will jetzt nur mal die Fakten noch mal auf den Tisch legen. Wir hören so viel Informationen den ganzen Tag, dass auch mir es so geht, dass man das eine oder andere noch mal nachschlagen muss. Und von den 253 Entführten sind die letzten erst nach 2 Jahren Gefangenschaft in Tunneln im Gazastreifen im Tausch gegen verurteilte Hamas-Kämpfer freigelassen worden. Israel antwortete zuerst mit Luftschlägen, dann mit einer Bodenoffensive im Gaza, um die jahrelange Hamas-Bedrohung auszuschalten. Die vorherige Militärführung Israels hat abgelehnt, eine Bodenoffensive im Gaza durchzuführen. Das war im Jahr 2017, 2018 so etwa. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, als wir im Oktober 2023 über das Thema gesprochen haben. Der nachfolgende Krieg, der hat nach UN-Angaben zu mehr als 30.000 Toten geführt, davon die Hälfte circa Hamas-Kämpfer. Der Gazastreifen ist eine Trümmerwüste. So, das sind jetzt die Fakten, die auf dem Tisch liegen. Wie ist das völkerrechtlich einzuordnen? Das ist ja die Frage von Ihnen, um es dann in den Gesamtzusammenhang zu stellen. Also der Krieg begann nach schwersten Verbrechen der Hamas. Das Selbstverteidigungsrecht der Israeli ist unbestritten. Also wenn ich jetzt so mir die ganzen Argumente anhöre, da gibt es kaum einen, der das Selbstverteidigungsrecht bestreiten würde, Einzelfälle mal abgesehen. Umstritten ist zu Recht, wie der Krieg geführt wurde. Und hier ist das große Stichwort, das im Völkerrecht eben auch eine große Rolle spielt, die Unverhältnismäßigkeit. Also unverhältnismäßig viel zivile Opfer, unzureichender Schutz der Zivilbevölkerung, unverhältnismäßig viel Zerstörung der Infrastruktur, all das spielt eine Rolle, wenn man über Unverhältnismäßigkeit spricht im Sinne des Völkerrechts. Und hier gibt es eben die beiden Verfahren im Internationalen Gerichtshof und im Internationalen Strafgerichtshof, die zurzeit verhandelt werden, wo man sehr detailliert die gesamte Kriegführung anschauen wird, die ja dokumentiert ist. Und dann wird man sehen, was unterm Strich rauskommt dabei, ob es zu einer Verurteilung Israels oder gar zu einer Verurteilung von Personen, in Person eben des Ministerpräsidenten kommt, der mit Haftbefehl ja gesucht wird. Das muss man sehen. Ich will jetzt dem Urteil nicht vorgreifen, aber ich glaube schon, dass man nicht von einer Verhältnismäßigkeit der Kriegführung reden kann, sondern eher von einer unverhältnismäßigen Kriegführung, zumindest in einzelnen Teilen dieses fast 2 Jahre andauernden Kriegs. Und er ist ja noch nicht komplett beendet, sondern gibt ja zurzeit nur einen Waffenstillstand.
Okay, und damit soll es das für heute gewesen sein. Wir wissen, dass wir das Thema natürlich nicht erschöpfend besprochen haben. Das können wir auch gar nicht. Das sind alles letztlich nur Ausschnitte. Noch dazu, Herr Bühler hat es auch schon angedeutet, sind wir beide keine Völkerrechtler und das Thema dazu ist auch noch ein hochemotionales. Wenn Sie noch spezielle Aspekte dazu besprochen haben möchten, dann lassen Sie es uns wissen. Damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Fragen und alles, was Sie an Anmerkungen loswerden wollen, können Sie schicken an general@mdraktuell.de oder Sie rufen an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, die nächste Verabredung haben wir hier für den 19. März. Das ist Donnerstag nächste Woche. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.